Aber jetzt Epheser 5, Vers 17. Aber ich muss noch etwas vorausschicken. Würden Sie so gut sein, noch einmal den Vers 9. Wandelt wie die Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes ist allerlei Gütigkeit. Ich habe damals von den Früchten des Heiligen Geistes gesprochen, in dem Zusammenhang. Der Heilige Geist kann in Menschenherz kommen. Und dann verändert sich das Menschenherz. Es geht eine große Veränderung mit einem Menschen vor, wenn der Heilige Geist in ihm die Gewalt bekommt. Und dann gibt es Früchte, von denen Galater 5, Vers 22 spricht. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, das müssen Sie alle auswendig können, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Und dann bekam ich einen Brief, der das ein bisschen richtig stellt. Aus unserem Kreise, und ich sehe daraus, was wir für eine aufmerksame Gemeinde sind. Sie sprachen von den Früchten des Heiligen Geistes. Nun möchte ich aber darauf hinweisen, dass hier nicht von den Früchten des Heiligen Geistes die Rede ist, sondern von in der Einzahl. Von der Frucht des Geistes. Und dazu las ich vor einiger Zeit ein kleines Heftchen, ich lese gerade den Brief vor, von einer Ruth Pixen oder so ähnlich, die schreibt, die Frucht des Geistes, das ist wie eine Traube und alle neun Tugenden gehören wesentlich zusammen, um die Schönheit des wahren Gleichseins mit Christus zu enthüllen. Aber wie oft treffen wir ein Herz voll Liebe, das entstellt wird durch Erregbarkeit. Da ist Liebe aber keine Selbstsucht. Oder wir sehen einen Menschen, der geduldig ist, aber er macht ein langes Gesicht. Da ist Geduld aber keine Freude. Oder wir kennen einen, der hat viel Glauben, aber wenig Freundlichkeit. Er hat in seiner Art mehr vom Donner des Sinai als von der Liebe von Golgatha. Er verteidigt die Liebe mehr, als dass er sie ziert. Manchmal haben wir es mit jemandem zu tun, der die Güte selber ist, aber es liegt wie eine Wolke auf ihm, er ist vergrämt und voll Sorgengeist. Da ist Güte, aber kein Friede. Oh, wie sehr schadet das Fehlen oder das Übertreiben einer dieser Tugenden der Ebenmäßigkeit der Traube. Das ist sehr schön. Die Frucht des Geistes, das ist also eine Traube, und die einzelnen Beeren sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Und wenn eins fehlt und das andere da ist, dann ist das eine Traube, wie sie bei mir auf dem Obstteller manchmal zu Hause rumliegen. Da hat meine Frau eine Traube gekauft und jeder, der vorbeigeht, kennen Sie das, pickt mal so ein paar runter. Und dann sehen sie am Ende recht gerupft aus. Und ich finde allerdings, dass das ein sehr gutes Bild ist. Unser Christenstand ist vielfach so, nicht? Also, Glaube ist da, aber die Freundlichkeit fehlt, nicht? Geduld habe ich in großer Masse nicht, aber die... Und so, nicht? Gütigkeit. Schön. Wir danken für diese Zuschrift. Aber nun zu unserem heutigen Text. Von Vers 17 ab. Ich darf Sie daran erinnern, wir stehen also jetzt bei den einzelnen Ermahnungen des Paulus, in denen er sagt, wie sieht das neue Leben eines Menschen aus, der geglaubt und erkannt hat, dass der Herr Jesus auf Golgatha ihn mit Gott versöhnt hat. Darum werdet nicht unverständig, sondern verständig, was da sei des Herrn Wille. Und sauft euch nicht voll Wein, voll Gin, voll Sherry, voll Martini, daraus ein unordentlich Wesen folgt, sondern werdet voll Geistes. Redet untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singet und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Und saget Dank aller Zeit für alles Gott und dem Vater in dem Namen unseres Herrn Jesu Christi. Das nächste, ich würde hier dick gedruckt, das nächste gehört wieder zusammen. Also wir sind jetzt heute Abend zusammengekommen, trotz ungeheuren Weihnachtsvorbereitungen. Die Welt fängt langsam an, nervös und verrückt zu werden von lauter Weihnachtsvorbereitungen. Sind wir zusammengekommen, um zu hören, wie ein richtiger, von Jesus erkaufter, erlöster, versöhnter Christenstand aussieht im Alter. Und da sagt uns der Apostel heute, da gehört erstens dazu, dass man unter die Führung des Herrn Jesus kommt. Also darf ich noch vorausschicken, nicht wahr? Es ist doch eine tolle Sache, wenn heute bekannt gemacht worden wäre, heute Abend spricht der Apostel Paulus persönlich im Weihlaus. Nicht? Da wären da, glaube ich, viele Leute gekommen. Also der Apostel Paulus gibt uns diese Ermahnung. Und ich mache nur ein paar Randbemerkungen dazu. Nicht? Wir dürfen, wenn wir so einen Abschnitt lesen, zu Füßen dieses gewaltigen Gottesmannes sitzen. Das ist der. Und er sagt als erstes, ihr müsst unter die Führung des Herrn kommen. Ich glaube, stärker kann man gar nicht ausdrücken, dass das Christentum etwas für den Alltag ist. Nicht bloß ein Sonntagschristentum oder ein Dienstagabendchristentum, sondern Mittwochmorgen Christentum, Freitagmorgen Christentum, nicht wahr? Versteht ihr? Das für den Alltag ist. Wenn wir unter die Führung Jesu kommen, das heißt ja, dass unser ganzes Leben nun nicht mehr dirigiert wird von unserem eigenen Willen, oder von der öffentlichen Meinung, was die Leute denken, nicht, sondern vom Geiste Gottes. Der Herr regiert uns durch seinen Geist. Das wird viel in der Bibel gesagt. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich habe oft das Bild gebraucht, dass Paar, das ich sehr lieb hat, so Brautleute, oft auch alte Eheleute, nicht? Gott sei Dank gibt es das auch. Sich verständigen können in der großen Gesellschaft mit Augenzwinkern. Ne? Komm, wir gehen. Und so, das meint unser Heiland, wenn er sagt, ich will dich meinen Augen leiten. Und dann heißt es mal, sei doch nicht wie Ross und Maultiere, denen man Zaum in den Mund legen muss. So unverständlich. Ne? Wir sind oft so stur, dass der Herr uns mit Peitsch und Zaum nicht auf den Weg bringen kann. Statt dass wir uns von seinen Augen, vom Wink seiner Augen leiten ließen. Jetzt, da könnte man natürlich nun stundenlang drüber sprechen. Lassen wir ein Beispiel brauchen. Ich war voriges Jahr auf der Industriemesse in Hannover. Ich hatte da Evangelisationsversammlungen. Und das ist wirklich eine tolle Sache, so diese Industriemesse und da hinein das Evangelium. Und da habe ich viel mich so auf vormittags auf diesem Messestand rumgetrieben, um so eine Ahnung zu kriegen, was moderne Technik eigentlich ist. Ne? Und da hat mir am meisten imponiert ein Bagger, der mit Funk dirigiert wird. Ein Riesenapparat so in der Höhe wie dieser Saal hier, nicht wahr? Und da bewegt sich so ein Riesenkran entlang und dann rollt auf einmal eine Kette runter. Und dann packt der Kran, dann schließt er sich und packt ein ganz kleines Steinchen eigentlich, so ein Backstein. Und hebt den hoch und fährt weg. Und kein Mann, nirgendwo so ein Häuschen wie in den Kranen sind, wo einer das dirigiert. Kein Mann, kein Mensch, weit und breit. Abgesperrter Platz. Und da wird uns erklärt, sehen Sie, da hinten steht einer. Und da steht ein Mann und hat so ein Funkapparätchen da vor dem Bauch hängen, nicht wahr? Und damit dirigiert er. Ohne Draht, einfach so, wie das geht, weiß ich auch nicht, dirigiert er diesen Riesenkran. Und das ist gespenstisch geradezu. Dass da ein Kran arbeitet, in allen möglichen Richtungen und Dimensionen arbeitet, ohne dass man sieht, wer denn die Signale gibt. Und da musste ich denken, so geheimnisvoll, so unheimlich, wie dieser Kran ist das Leben eines richtigen Jesus-Jüngers. Nicht normal Menschen, den kann ich bestimmen. Wenn die Leute reden, sage ich, na ja, also, sie reden die Sprache etwa von Essen noch, nicht wahr? Und manche, die haben so ein bisschen Schnarrentöte, sie reden die Sprache vom Reden, das kann man gleich hören, nicht wahr? Und sie lesen, das kann man Leuten geradezu anhören meistens, sie lesen Spiegel, nicht, dann und her und so. Wissen Sie, man kann bei Menschen ungefähr feststellen, was ihn prägt. Seine Umwelt, sein Geschäft, seine Gesellschaft. Beim Christ können sie es nicht. Er tut auf einmal Dinge, die gar nicht selbstverständlich sind. Er geht auf einmal Wege, die gar nicht selbstverständlich sind. Weißt du, wie ich einfach vom Geist Gottes mal getrieben wurde mit einem sehr viel jüngeren Mann. Es war so allerhand zwischen uns geraten, Frieden zu machen. Da bin ich hin und habe Besuch gemacht. War er nicht da, war seine alte Mutter da. Da sagt die Alte, ich sage, es tut mir leid, dass ich Ihren Sohn nicht treffe. Ich möchte, wissen Sie, da ist einiges dazwischen. Ich möchte gern, dass das beseitigt wird. Da sagt sie, da kommen Sie als der Jüngere, ja, als der Ältere. Ja, das geht doch gar nicht, dass Sie als der Ältere da hingehen. Was bewegt Sie? Und da merkt ich einmal, die Frau stand vor der Tatsache, dass ich da Frieden machen wollte, wie ich vor dem Kran in Hannover. Verstehen Sie, die unsichtbaren Befehle meines Herrn waren hier total unverständlich. Und ein richtiges Christenleben, das morgens betet und das sagt, führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Das wird von einer Stelle dirigiert durch geheime Funksignale, die der Welt verschlossen sind. Das ist Führung. Das ist die Führung im Leben eines Christen. Und darum ist so wichtig, dass man auch tagsüber in Verbindung, in Gebetsverbindung mit seinem Heiland braucht, bleibt. Da braucht es keine großen Dinge. Ich war beim Nehemia, heißt es mal, und der König fragte mich, wo willst du hinreisen? Ich sagte, nach Jerusalem. Da sagt der König, wie lange willst du wegbleiben? Und da heißt es, ich betete und sprach, Herr, eben im Gespräch drin, Herr, jetzt gib mir das richtige Wort, und dann legt er los. Verstehen Sie, die Verbindung war hergestellt zu der Stelle, die ihm die Signale gibt, was jetzt zu sagen ist und was jetzt zu tun ist. Ich will Ihnen mal sagen, ich glaube, es gibt keinen Christen, der das vollkommen beherrscht, beständig unter der Führung zu sein. Aber dies gehört zum Training der Heiligung. Zum Training der Heiligung. Verstehen? Dass wir uns führen lassen im Leben. Ich habe also zum Beispiel gefunden, dass wenn ich so mit meinem Herrn die Dinge bespreche, die Alltagsdinge, dass ich viel weiterkomme, dass ich viel mehr erreiche, dass die Dinge ganz anders klappen, als wenn ich in eigene Regie losziehe. Es geschehen Zeitwunder, dass ich einmal eine Stunde viel mehr reinpacken kann als sonst und so, ne? Seid verständig, was das Sei des Herrn will. Das heißt Führung. Was willst du, Herr? Was willst du? Was willst du? Wie geht dein Weg? Das betrifft sowohl unseren Alltag wie auch unsere Lebensführung. Das ist mir sehr wichtig, Ihnen das zu sagen, dass Christen glauben dürfen, wenn der Herr mich angenommen hat, bei den anderen weiß ich nicht, wahrscheinlich auch, aber ich weiß nicht, dass der Herr einen Plan mit mir hat. Und den Plan muss er doch zur Ausführung bringen. Und dazu muss ich aber gehorsam werden. Also man sollte, wenn ich zum Beispiel irgendeine größere Sache unternehme, doch mit meinem Herrn mich verständigen, ob er das will. Also sagen wir mal, wenn ein junger Mensch sich verloben will, dann sollte jetzt darüber klar werden, ist das das Mädchen, das Gott mir bestimmt hat. Oder wenn Mädel, ach, sie sind oft so wild, so möglich, schnell, so 21, sie müssen unbedingt ein Mann da sein, nicht wahr? Da wird gar nicht gefragt, hat den Gott mir zugedacht? Hat er mir den zugeführt? Und dann sitzen sie nach 3 Jahren drin und schreien sie da Mordio, wenn alles schief geht, nicht? Wie viel habe ich mit so elenden Ehen zu tun gehabt? War meine erste Frage immer, haben Sie eigentlich bei Ihrer Verlobung den Herrn Jesus gefragt, ob, nee, nicht? Kaninchen laufen so zusammen, aber nicht Menschen, die Gott sein Ebenbild geschaffen hat. Und ganz gewiss nicht Menschen, die er erlöst und erkauft hat. Die sollten in so wichtigen Entscheidungen fragen, Herr, lass mich den Schritt nur tun, wenn ich ganz gewiss bin. Wenn ich weiß, dass ich jetzt dein Weg bin. Das ist dein Weg. Den muss ich jetzt gehen. Und wahrscheinlich habe ich es 1000 Mal getan, aber ich habe also lang überlegt, es scheint mir doch richtig, dass ich hier einfach nochmal ein persönliches Zeugnis ablege, wie das in meinem Leben mir unter großen Schmerzen wichtig geworden ist, dass man verständig ist und prüft, was des Herrn Wille sei. Seid verständig, was des Herrn Wille sei. Ich war Pfarrer in einem Arbeiterbezirk und hatte einen großen Segen in meiner Arbeit. Und dann auf einmal kam so von allen Seiten, wird Jugendpfarrer. Und das hat mir imponiert, das war eine größere Arbeit, eine weitere Arbeit. Und dann habe ich dieses Jugendpfarramt übernommen. Und wie ich hinter mir die Brücken abgebrochen hatte und wie ich hier Jugendpfarrer war, ich war ein junger Kerl, ne? Und dann ging mir auf, hast du eigentlich mit deinem Herrn darüber gesprochen? War das sein Weg? Und da wurde mir ganz deutlich, das war gar nicht sein Weg. Das war völlig verkehrt. Das war einfach ungehorsam. Und sehen Sie, Sünde ist ja nicht bloß, dass ich Einbruch mache oder einen Tod schlage, sondern es ist ja Sünde, wenn ich einen Weg wähle, den mein Herr gar nicht gewollt hat. Ich habe ein schreckliches Jahr erlebt, wo ich wusste, das kann ja gar nicht gesegnet sein hier, die ganze Arbeit, weil es ja alles Sünde ist. Der ganze Weg ist verkehrt. Der ganze Weg ist verkehrt. Ich habe ein höllisches Jahr erlebt. Und dann bin ich sehr froh, dass man Brüder hat. Bei einer Terstegens-Ruhkonferenz legte ich meinen Jammer vor zwei alten Brüdern, der eine hieß Christlieb und der andere hieß Budeberg. Die trugen so graue Bärte, das war noch so vertrauenswürdig, würden so Dinge zulegen, nicht? Also war einfach schön, nicht? Und diese alten Brüder, geistgesalbte Männer. Ich sehe das bei der Terstegens-Ruhkonferenz nach Kaufmühe, im Garten saßen wir draußen. Und dann haben die Brüder gesagt, wir wollen es in 24 Stunden überlegen. Und dann nach 24 Stunden gaben sie mir ihre Antwort und die hieß so, erstens, bekenne es dem Herrn als Sünde und bitte ihn um Vergebung. Und deshalb, das hast du noch nicht getan. Nein, habe ich nicht getan. Ich hatte es immer verteidigt von mir selber, statt einmal zu sagen, Herr, ich habe gesündigt. Es ist sehr schwer, dass wir unsere Sünde zugeben. Und dann sagten sie, und dann darfst du dem Herrn bitten, wenn er es vergeben hat, dass er einen neuen Weg, auch einen falschen Weg auch segnen kann. Wenn es vergeben hat, bitte ihn, du kannst ja nicht zurück, dass er jetzt aus diesem verkehrten Weg noch etwas macht. Und darum habe ich ihn gebeten. Und das lag über meiner ganzen Arbeit. Nicht? Dass Gott noch mich freundlich gesegnet hat in eine Arbeit, wo ich gar nicht reingehört. Und dann kam das Jahr 45 und der große Zusammenbruch. Und alles änderte sich, nicht wahr? Leute, die im Kampf der bekennenden Kirche gestanden hatten, die kamen in führende Posten. Und so kam an mich nun die Frage auch, und ich war ja nun nicht mehr der Jüngste, jetzt ist die Zeit, wechsle. Und da hatte ich eine solche bebende Angst davor, ich könnte noch einmal einen Weg wählen, den mein Herr nicht will. Ich habe genug davon, ich möchte Sie warnen. Ich möchte Sie warnen, viele Christen, dass der geheime Schad ihres Lebens, dass der ganze Weg, den sie eingeschlagen haben, verkehrt ist. Und da kann ich auch nur raten, jetzt wie die Brüder, bitten sie um Vergebung und bitten sie, dass ein falscher Weg gesegnet wird, weil sie nicht zurück können. Sonst, wenn sie zurück können, zurück. Und so bin ich einen Tag in Stadtwald und habe gesagt, Herr, jetzt zeig mir, was ich tun soll. Und dann mir, ich will nicht mehr in Augen leiten, ich kann das nicht erklären. Wurde mir ganz deutlich gesagt, dann bleib hier in Essen. Herr, habe ich gesagt, ein alter Jugendpfarrer nicht, ein Jubelkreis als Jugendpfarrer, es wird ja langsam lächerlich. Wird ja langsam lächerlich. Da hat mein Herr gesagt, und wenn ich dich als Jugendpfarrer legitimieren will, dann hören die Jungs dir zu. Danach hast du nicht zu fragen, bleib du hier. Und darum bin ich hier geblieben, ein Leben lang. Und erlebe das Wunder, dass Jungs einem 63-jährigen Mann zuhören. Verzeihen Sie, wenn ich mal so persönlich an dieser Stelle gesprochen habe. Es betrifft mich, hat mich persönlich selber so tief getroffen und ich sehe um mich herum so schrecklich viel Unheil, weil man unverständlich ist, des Herrn Willen zu prüfen. Es ist so wichtig, dass wir in unseren kleinen Dingen und großen Dingen die ganz feste Gewissheit, das muss ich jetzt tun. Ich kann zum Beispiel nicht mehr auf die Kanzel gehen, wenn ich nicht ganz gewiss weiß, diese Botschaft muss ich sagen. Es ist mir egal, ob einer sagt, das war gar nichts und so. Das muss ich jetzt sagen. Man muss Gewissheit in seine Schritte kriegen, verstehen Sie? Auch in seine Altersschritte. Und das glaube ich, das gilt nur für Pfarrer, sondern das gilt ja für Sie ebenso. Es ist natürlich dumm, weil ein Pfarrer geistliche Dinge hat und dann sieht das gleich anders aus. Aber bitte übertragen Sie es auf Ihr Leben. Paulus spricht zu Leuten in Ephesus, Geschäftsleute, Sklaven, Seeleute, seid verständig zu fragen, was will mein Herr von mir? Das heißt wirklich, dies Wort, sage ich noch einmal, zwingt uns zu kapieren, dass unser Alltagsleben unter die Leitung dieses Herrn kommen muss, der uns erkauft hat. Hier muss es ja aktuell werden, ob ein Christenstand bloß eine Dogma ist oder eine Lehre oder eine Einbildung oder sonst was, oder ob ich einen Herrn habe. Nicht wahr? Wenn ich einen Herrn habe, kann er mit mir reden und mich leiten. Und das wird er auch tun. Und dann können wir sehr fröhlich unsere Straße ziehen, wenn wir wissen, das ist mein Weg. Jetzt Vers 18. Den Vers 18, da habe ich ein bisschen lachen müssen. Sauft euch nicht voll Alkohol, daraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern werdet voll Heiligen Geistes. Beinahe möchte man sagen, der Apostel, der hat ja auch Humor, nicht? Dass er das so, sauft euch nicht voll Wein, ich meine, das für eine Sprache ist das. Ich würde ja nur riskieren, mit ihm so zu reden. Aber die Bibel tut es nicht. Nun, wenn der Paulus heute lebte und würde vor einen Alkoholladen kommen, dann würde er nicht mehr so primitiv nur von Wein reden, nicht wahr? Da müsst ihr sämtliche gängige Schnappsorten aufzählen. Was mich bei der Sache interessierte, wie kommt der Paulus dazu, den Alkohol, den Sprit und den Heiligen Geist so gegenüberzustellen? Also es sind ja tatsächlich dieselben Worte. Im Lateinischen heißt der Heilige Geist Spiritus Sanctus, nicht? Und das andere ist ja auch Sprit, nicht? Es ist dasselbe Wort. Und Paulus stellt das, trinkt euch nicht von Alkohol, sondern werdet von Heiligen Geistes. Wenn ihr das gegenüberstellt, hat er doch offenbar die Meinung gehabt, wie es richtig aus, dass man anstelle einer Geistesfüllung zum Alkohol greifen kann. Dass gewissermaßen die beiden etwas Ähnliches zu vermitteln haben. Alkohol und Heiliger Geist. Und ich habe mir überlegt, was denn? Und da haben sie mir zwei Dinge eingefallen, vielleicht würden mir noch mehr einfallen. Das erste, sehen Sie, wir sind von Natur voll Angst, von allem Möglichen. Es geht Ihnen allen so, dass wir Angst haben vor Aufgaben, denen wir nicht gewachsen sind. Dass wir Angst haben, wenn wir an Gott denken. Dass wir Angst haben vor Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Also nicht so, dass wir zittern und beben, sondern tief im Grunde unseres Herzens ist viel Furcht und Angst. Und nicht fertig werden. Und versagen. Und sehen Sie, wir haben Angst vor den ungelösten Lebensproblemen. Und dann greift der Mensch unserer Tage zur Schnapsflasche. Und betrinkt sich. 99% aller Sauferei ist Flucht vor den ungelösten Lebensproblemen. Ich denke an eine Frau, die ich sehr geschätzt habe. In der Ehe wurde es einfach nicht, klappte nicht recht und ließ sich sie Trinkerin geworden. Die einfach ab und zu einen sinnlosen Cognac-Rausch sich angetrunken hat. Einfach als Flucht vor dem nicht fertig werden in der Familie. Nee, kann man nennen, das kann man nachweisen. Oft wenn Frauen kommen, mein Mann trinkt, sage ich ihnen, bitte prüfen Sie erstmal 14 Tage lang, weil Sie selber schuld sind. Wie weit sie schuld, dass ihr Mann zu Hause nicht gemütlich gehabt hat, nicht fröhlich. Waren sie eine säuerliche Zange. So, da kann ein Mann Reis ausmalen, ne? Dann tritt er die Flucht an in Alkohol. Oder, nicht wahr, wie viel Minderwertigkeit, zum Beispiel Männer, die es mal zu was Großem bringen wollten, und dann sind sie halt irgendwo hängen geblieben und nun kommt nichts mehr, und dann gehen sie morgens im Büro und abends zurück, und es ist derselbe Stumpfsinn, ja aus, ja ein. Nicht, dann tritt man schließlich vor den unerfüllten Wünschen seines Lebens die Flucht in Alkohol an. Also Alkohol ist, so sagt man ja auch, ein Tröster. Nicht? So nennt man es ja auch.
und Tröste. Gar keine Frage. Besinnungslosigkeit, ob es eine Schlaftablette ist oder der Alkohol, ist ja dann ganz alles in derselben Linie eine Flucht. Und sagt Paulus, das dürft ihr nicht tun. Denn da ist nachher bloß umso schlimmer. Und aus dem Sünde unordentliches Wesen. Nicht in der Flucht antreten, in die Betäubung, sondern werde voll Heiligen Geistes. Dann bist du auch getröstet. Dieser Geist hilft dir, Lebensprobleme lösen. Der nimmt dir die Furcht weg. Der Heilige Geist ist ein Geist der Furchtlosigkeit. Der nimmt dir die Angst weg. Der nimmt dir die Friedelosigkeit weg. Liebe, Freude, Friede, Geduld, sind ja die Trauben an der schönen Rebe, nicht? Die sind deutlich gemein, nicht wahr? Die Unruhe, die Friedlosigkeit, die Angst der ungelösten Lebensprobleme. Es gibt zwei Möglichkeiten, mit ihnen fertig zu werden. Flucht in die Betäubung oder voll Heiligen Geistes. Dieser Heilige Geist ist ein besserer Tröster als das Nacht. Und noch ein anderes Moment möchte ich herausnehmen. Sehen Sie, jeder Mensch leidet ja ein bisschen unter seinem Alltag, nicht? Alltag ist und bleibt grau. Ich war heute in der Stadt zu einkaufen und wenn ich die Verkäuferin da in einem Tisch saß, ich war so mit einer letzten Kraft sehr höflich und sie wünschen und am liebsten würden sie denken, Mensch, ich drehe den Hals rum, nicht? Ich bin ins Leid. Das kann man verstehen, so, nicht? Oder so eine Hausfrau, nicht? Tag aus, Tag ein, da in den Kochpott und dann um fünf kommt der Mann nach Hause und immer gleich verdrießlich, nicht bis er erstmal wieder sich begrabbelt hat. Und es gibt so viel grauen Alltag, Und da sehen wir uns nach einer Erhöhung unseres Lebensgefühls. Das ist mir so, nach einer Erhebung unseres Lebensgefühls. Man möchte sich auch mal fühlen wie ein 18-jähriger Bursch, nicht so. Man möchte auch mal so ein bisschen also auf Adlerschwingen daherkommen. Man möchte auch ein bisschen mal so ein himmelvoller Geigen sehen. Erhöhtes Lebensgefühl. Und sagt Paulus, das weiß ich, das gibt euch der Alkohol. Gar keine Frage. Gibt der Alkohol. Nicht? Der grauste Alltag wird ein bisschen rosa, wenn du so ein bisschen... Nicht? Ganz klar. Das gibt erhöhtes Lebensgefühl. Als ich heute durch die Stadt ging, da sah ich einen, den mussten zwei Mann schleppen, aber die hatten Ärger mit ihm. Aber der war so ein König, nicht der. Und sagt Paulus, daraus folgt ein unordentliches Wesen. Du kommst nur in Sünde, das ist ein falscher Weg. Ich warne vor diesem Weg, sagt Paulus. Ich warne vor diesem Weg der Besäufnis. Ich warne vor diesem Weg, sondern werdet voll Geistes. Paulus sagt, aber der graue Alltag, das erhöhte Lebensgefühl, oh, sagt Paulus, wenn du den Heiligen Geist hast, dann weißt du auch, was der erhöhte Lebensgefühl ist. Denn ganz gewiss möchte ich jetzt nicht einer Pfingstbewegung die das Wort reden, wo man also in Schwärmereien macht. Aber das steht nun auch in der Bibel, dass der Heilige Geist erhöhtes Lebensgefühl gibt. Freude, die Frucht des Geistes ist Freude. Ist Freude. Lieben Freunde, ich denke an eine Stunde... Na, verzeihen Sie, wenn man so persönlich redet, aber es geht ja auch gar nicht anders, nicht? In der letzten Woche, wo ich wirklich am Boden war, wo der Teufel also über mich triumphierte und alles ein bisschen durcheinander war, und da bin ich rausgegangen und bin so eine Einsamkeit meinem Testament und las Psalm. Und einmal war so ein Psalm, was mir versicherte, dass ich im Heiland gehöre. Dass ich ihm gehöre, nicht weil ich gut bin und gerecht bin, sondern weil sein Blut für mich vergossen hat. Und weil er seine Sünden auf sich genommen hat. Und da kam eine so strahlende Gewissheit über mich, wenn ich an diese Stunden denke, die ich da einfach so in der Einsamkeit gewandert bin, dann kommt mir es rosa vor, nicht? Kommt mir es rosa vor. Einfach hell. Ein durchdringendes Gefühl des Angenommenseins unter Gnade Jesu Christi. Und da habe ich begriffen, was der Apostel sagt, dass der Heilige Geist erhöhtes Lebensgefühl geben kann. Nicht immer. Oft straft er uns einfach. Oft zerbricht er uns ganz, nicht? Aber Sie können ja auch nicht immer besoffen sein, nicht? Verstehen Sie, Alkohol gibt es ja erst recht nicht immer, nicht wahr? Aber Paulus stellt es also so nebeneinander, Sie verstehen, nicht? Weil dieser Rausch, also ich sage noch einmal, dass irgendwelche Tabletten oft dasselbe ersetzen heute bei modernen Menschen, dass der Rausch eine Flucht ist, ein falscher Weg, und der richtige Weg ist der, mach in mir deinem Geist Raum. Erhöhtes Lebensgefühl, sehen Sie, dafür ist ja die schönste Stelle, eine der letzten Worte des Alten Testaments. Euch, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Die Sonne der Gerechtigkeit, Heil unter ihren Flügeln. Ich gehe immer höher und ich sehe immer besser das Heil unter den Flügeln. Und ihr werdet ein- und ausgehen und hüpfen wie die Mastkälber. Mastkälber haben erhöhtes Lebensgefühl, nicht wahr? Ihr werdet hüpfen wie die Mastkälber. Ein wundervolles Wort, ein Wort, an dem ich immer neu freuen kann. Das steht doch in der Bibel, nicht? Es steht doch in der Bibel, nun, also eine alte Oma hüpft nicht mehr rum, nicht, aber ihr Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein. Ja, das ist gemeint, das erhöhte Lebensgefühl. Ist auch nicht, was der Apostel meint. Nicht diesen falschen Weg in Rausch und Betäubung, sondern du wirst erst die Freude im Christenstand erfahren, wenn du voll Geistes wirst. Als ich da so einsam durch die Wälder wanderte, da kam ich bei einer Lektüre der Psalm an dies Wort. Habe deine Lust an dem Herrn, dass das Wort Lust da steht. Das brauchen wir doch sonst nur, sagen wir mal, bei höchsten sinnlichen Exzessen. Ne? Lust am Herrn, ne? Das ist erhöhtes Lebensgefühl. So, und nun lassen Sie mich noch den nächsten Vers eben besprechen. Redet untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und singet dem Spiele dem Herrn in euren Herzen. Lieben Freunde, ich kann das nicht auslegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr, mein Bruder Mai und ich uns gegenüberstehe und ich singe also im ersten Vers von dem Psalm und er im zweiten ins Gesicht. Redet untereinander in Psalmen. Verstehen Sie, diesen Vers, diesen wundervoll schönen Vers, müssen Sie einfach an seiner Bedeutung hören. Liebe Leute, lasst doch Freude in eurem Christenstand sein und Freude in der Gemeinde Jesu Christi. Errettung ist kein Kinderspiel, errettet sein ist Freude. Ein Heiland haben ist eine großartige Geschichte. Ach ja, sagst du, und meine Sünde, mein Versagen, gut, gut, gut. Aber du hast einen Heiland und sein Blut und seinen Geist und es gibt eine errettete Gemeinde. Und das alles ist so herrlich, darüber muss Freude liegen, darüber muss Freude liegen. Da müssen die Lobgesänge sein. Ich sagte letzte Mal, in jedem kleinen Christenherzen muss nach der Bekehrung so eine Spezialorgel eingebaut werden, wo mitten im Alltag auf einmal die Lobgesänge ertönen. Also wenn mir eben so diese Verkäuferin da schilderte, nicht, die so mit leiser Müdigkeit noch immer freundlich ist zu mir, was bitter schwer sein muss. Wenn die hier sitzt, dann würde ich sagen, nicht eine kleine Orgel einbauen hier und dann mittendrin denken, Mensch, ich gehöre mir an Jesus und bin Kind Gottes, Königskind, und die Orgel flöht so ein bisschen, ist der ganze graue Alltag weg, nicht wahr? Überall werden in Kirchen für Orgeln gesammelt, also ich tue es nicht, trösten Sie sich. Überall wird in Kirchen für unsere neue Orgel gesammelt, und wenn man sie hat, dann wird die Orgel vergrößert, dann muss sie noch vergrößert werden. Ich bitte Sie, sammeln Sie für die Orgel in Ihrem Herzen, damit Sie dem Herrn singen und spielen können in Ihren Herzen. Die scheint mir außerordentlich wichtig zu sein. Die Freude im Ganzen. Nicht, dieser Vers ist doch einfach herrlich. Redet untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singen und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Aber da schließt der Paulus mit einem Wort, das ist wie ein Holzhammer. Und sage Dank alle Zeit für alles Gott. Alle Zeit, Herr. Herr, ich kann manchmal schreien zu dir, aber Dank sagen. Ich habe heute einen besucht, einen lieben Freund, der wird, geht einer schrecklich schweren Operation entgegen, einer unheimlichen. Dafür danken, für alles steht hier, für alles, alle Zeit. Wissen Sie, manchmal ist die Bibel auf einmal so, dass man spürt, man hat noch keine Ahnung vom Christentum. Verstehen Sie? Das unerhört Große. Die Bibel ist in keinem Vers so, dass sie etwa dem entspricht, was wir so denken. Es gibt tatsächlich wie so Prederei, dass man so, das kann man sich ungefähr vorher ausdenken, nicht? In der Bibel ist alles unerhört, dass man auf die Palme gehen muss. Alle Zeit für alles Gott danken, dass meine beiden Jungs tot sind, dafür soll ich Gott danken. Dass wir das Jugendhaus nie und nie fertig kriegen, wir haben es gerade einigermaßen gebaut und bläst am Sonntag hier alles wieder kaputt da. Soll ich Gott für danken, dass da so reingeregnet hat? Und die ganzen Kästen wieder kaputt sind? Und ich nicht weiß, wo ich das Geld herkriegen soll, das alles wieder zu reparieren? Soll ich Gott für danken? Ist ja allerhand weg. Ja? So, das steht aber hier. Das steht hier. Wissen Sie, ich habe mit dem Wort Gottes nicht zu rechnen, sondern ich habe es ernst zu nehmen und anzunehmen. Finden Sie nicht? Und wenn Gott sagt, wir sollten für alles danken, dann würden wir wahrscheinlich, wenn wir es täten, ganz tolle Erfahrungen machen. Dann würden wir ganz tolle Erfahrungen machen. Dann würde aus der schrecklichsten Sache auf einmal ein Segen rauskommen. Nee? Dann würden aus dem größten Leiden, wenn ich dafür danke, ein riesiger Segen rauskommen. Wenn ich für alles danke, weil ich sage, so hast du mich hingemacht. Und wenn ich falle wie Petrus, ihm danken, dass er mich zerschlagen hat, ja? Also ist ja unheimlich, was da steht. Ist ja unheimlich, was da steht. Aber ich bin überzeugt, also Sie, das kann ich Ihnen nicht erklären, das ist viel zu doll. Aber ich bin überzeugt, wenn wir dem Wort gehorsam werden, alle Zeit für alles Gott danken, dass wir unerhörte Goldfunde machen würden, wissen Sie, Segensentdeckungen machen würden und herrliche Erfahrungen machen würden.